Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Und auch wenn es heute ein bisschen frisch ist, habe ich das Gefühl, kann es sein, hoffe ich, dass das Evangelium gleich und das Wort Gottes euch erwärmt und dass die innere Freude und die innere Wärme auch diesen Raum erfüllt und euch die Wärme gibt. Mir wird es gleich warm, wenn ich loslegen darf. Das weiß ich. Ich habe schon mein Jäckchen aufgemacht. Ich freue mich, mit euch den nächsten Abschnitt im zweiten Petrusbrief zu studieren, anzuschauen. Wir kommen heute oder starten heute mit dem Studium von Versen 5 bis 11. Und darum, das ist, wie gesagt, ein nächster Abschnitt und für mich immer wieder eine herrliche Erfahrung, einen Abschnitt abzuschließen und dann sich einem neuen zu widmen und die Schätze dann entdecken und zu dürfen, darin zu graben und eben die Herrlichkeit darin zu sehen. Und dann aber auch die Vorfreude, es dann weiterzugeben. Und manch ums andere Mal fahre ich nach Hause und bin so glücklich, es mit euch geteilt zu haben. Manchmal fahre ich nach Hause und denke ich, ist mir meiner Schwachheit bewusst und ich bin etwas traurig, weil ich von meinem Gefühl zumindest nicht von dieser Herrlichkeit habe weitergeben können, die eigentlich wirklich in diesen Worten steckt. So hoffe ich aber auch für heute und für das Studium der nächsten Bibelstunden, diese Verse, Kapitel 1, Verse 5 bis 11, dass ihr etwas von dieser Herrlichkeit seht, erfahrt, glaubt und sie euch ebenfalls erfüllt. Wir sind immer noch bei dem Inhalt. Kapitel 1 geht es ja um den Inhalt unseres Glaubens. Und während die ersten Verse wir die Grundlage sozusagen des kostbaren Glaubens uns angeschaut haben, kommen wir zu der Frucht dieses Glaubens, den wir empfangen haben. Kapitel 1, die Verse 5 bis 11, spricht jetzt Petrus über die Frucht des Glaubens, die Frucht des kostbaren Glaubens, den wir empfangen haben. Um es auf ein Wort oder einen Begriff zu definieren, zu begrenzen erstmal, ich werde dann mit euch hineingehen, was diese Frucht ist und was das Thema von dem nächsten Abschnitt ist. Und vielleicht werdet ihr gleich merken, warum ich mich so darauf freue, es mit euch zu teilen. Das Thema ist Heilsgewissheit. Die Frucht, um die es hier geht, die uns jetzt vor Augen gemalt wird in den nächsten Versen, Petrus wird jetzt über die Heilsgewissheit sprechen. Wir können so sagen, die ersten vier Verse, und wir haben über ein halbes Jahr uns damit beschäftigt, die ersten vier Verse haben wir über den Inhalt des Glaubens geredet und ich habe euch versucht, nach meinem Vermögen euch die Heilssicherheit vor Augen zu malen. Also wir haben über das, was wir in dem kostbaren Glauben geschenkt bekommen haben und wir haben darin das Wirken Gottes an und für uns angeschaut. Und wenn ich das zusammenfassen würde, was wir gemeinsam jetzt über die Monate uns angeschaut haben, dann würde ich sagen, wir haben uns die Heilssicherheit angeschaut. Das heißt, wir haben unser Heil angeschaut und die Zusicherung Gottes, dass wir es bekommen. Ich hoffe, es ist euch klar und es geht vor euren Augen auf, was ich damit meine. Wir haben uns angeschaut, dass dieser Glaube uns von Gott selbst geschenkt ist. Er gibt es doch, er schenkt es uns. Wir haben uns angeschaut, dass es seine Grundlage in der Rechtfertigung durch seinen Sohn ist, die uns diesen Glauben schenkt. Also wiederum etwas, was in seinem Sohn uns gibt. Wir haben von dieser Gnade und von diesem Frieden, der darin steckt, der uns damit geschenkt ist, uns angeschaut. Dann haben wir uns über die göttliche Kraft uns Gedanken gemacht, die er uns bereitstellt für dieses ewige Leben. Wir haben uns über die Berufung uns angeschaut, Gedanken gemacht, letztendlich, dass er nach seiner Fähigkeit und seiner Kraft uns berufen hat. Diese Berufung kam nicht aus uns. Wir haben uns über die Verheißungen, die damit mit dieser Berufung einhergehen, beschäftigt. Und die bedeutete, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Und diese Teilhaberschaft hat uns in eine Stellung von Kindern Gottes versetzt und somit in ein Reich des Lichts. Wir sind raus aus dieser Welt, gehören dieser Welt nicht. Und all das durch dein Geschenk des kostbaren Glaubens. Und wenn ich davon rede, das ist Heilssicherheit. Das heißt, mit diesem Inhalt, mit diesem, was ich euch vor Augen gemalt habe, erinnert uns Petrus daran, dass wir alles bekommen haben für unsere Rettung. Und zwar in Jesus Christus durch unseren himmlischen Vater. Durch das Wirken des Geistes an uns. Das ist Heilssicherheit. Die Verse 5 bis 11, den Abschnitt, den wir uns jetzt zuwenden und da durcharbeiten, da geht es um die Grundlage unseres Heilsgewissheit. Auch das ist immer noch Inhalt unseres Glaubens. Was glauben wir? Wir glauben nicht nur, dass wir durch den kostbaren Glauben die Sicherheit unserer Rettung haben, weil es auf Gott ankommt und nicht auf uns. sondern wir werden auch von Petrus daran erinnert, an den Inhalt des Glaubens, und zwar, dass wir das, was wir da als Heilssicherheit haben, dass wir auch eine Heilsgewissheit haben können. Eine Heilsgewissheit haben können. Das ist im Wesentlichen die nächsten Verse, die wir uns anschauen. Ich hoffe, ihr versteht diese beiden Begriffe, nämlich Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Vielleicht andersrum, Rettung Sicherheit und Rettung Gewissheit. Oder andersrum, die Sicherheit unserer Rettung ist eine Sache. Die Gewissheit unserer Rettung ist eine andere Sache. Beides ist im Prinzip eine Wahrheit, aber mit zwei Seiten. Und die müssen wir differenziert anschauen, obwohl sie zusammen gehören, müssen wir jetzt an diesem Punkt sie, ich sag's mal, etwas trennen und sie als zwei Sachen anschauen, damit wir eine Unterscheidung treffen können, die wichtig ist. Weil da oft es vermischt wird oder da keine klare Differenzierung stattfindet. Nochmal. Das eine ist, dass die Bibel objektiv die Wahrheit lehrt, dass meine Rettung garantiert ist. Dass meine Rettung in Jesus Christus sicher ist. Das ist Heilsgewissheit. Das ist Heilssicherheit. Die Heilssicherheit ist eine objektive biblische Wahrheit, die das Wort Gottes mir zusichert, dass auf Grundlage des Erlösungswerks Jesu Christi ich sicher sein kann, dass ich gerettet bin. Könnt ihr mir soweit folgen? Heute habe ich eine liebe Nachricht von einem Bruder bekommen aus Paderborn. Der schrieb mir, auch ein Freund aus Kasachstan, glaube ich. Und so lieb, und er sagte, auch wenn du immer uns fragst, könnt ihr mir folgen? Dann schrieb mir, ich kann dir folgen. Oh, das war so schön. Ich folge dir. So, gedanklich meine ich damit. Das ist wichtig an diesem Punkt, dass wir begreifen, dass das Wort Gottes uns objektiv, das heißt, erstmal mal hat das mit dem noch nichts zu tun, ob wir es glauben oder nicht oder wahrnehmen oder nicht, sondern es steht da. Gott sichert uns ein Heil in Jesus Christus. Er sichert es uns zu. Das ist Heilssicherheit. Aber Heilsgewissheit ist noch etwas anderes. Heilsgewissheit ist eine subjektive Erfahrung, ein subjektives Erkennen dieser biblischen, objektiven Wahrheit, dass ich in Jesus Christus gerettet bin. Heilssicherheit ist objektiv. Gott sagt, du bist in Jesus Christus gerettet. Aber nicht jeder, der diese Wahrheit liest und nicht jeder, der diese Wahrheit glaubt, erfährt auch Heilssicherheit. Entschuldigung, ich verwechsel jetzt. Heilsgewissheit. Ihr könnt mir folgen? Ja, Heilsgewissheit. Ja. Menschen lesen die Bibel und die glauben dem Zeugnis, dass die Bibel sagt, Heilssicherheit. Die sagen ja. Aber in ihrem persönlichen Leben haben sie oft Zweifel und haben keine Gewissheit, dass dieses Heil, das uns in der Schrift angeboten, auch ihnen gilt. Könnt ihr mir jetzt folgen, was ich meine? Und das wird aber oft vermischt oder einfach zusammen gemacht. Heilssicherheit und Heilsgewissheit wird dann eins und dann entweder ist man sicher oder ist man nicht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich gerettet bin, gibt es keine Heilssicherheit. Und das ist gefährlich. Wir müssen das differenzieren. Die Schrift macht das und da müssen wir ganz genau schauen. Also, während es eine biblische Wahrheit unserer Heilssicherheit gibt, gibt es auch Aussagen über unsere Gewissheit dieser Rettung. Und die Frage, die wir nachgehen und mit denen ich euch durchgehen möchte und mit euch das Erarbeiten heute so in gewisser Weise eine Grundlage dafür legen, eine Einführung in diesen Abschnitt, in diese Verse und somit in dieses Thema ist, wie kann es sein, dass Christen, Kinder Gottes, die eigentlich der Schrift glauben und auch bezeugen, dass da Zusicherung Gottes aus dem Wort der Sicherheit gibt, die aber in ihrem persönlichen Leben Zweifel darüber haben, ob sie das haben. So, wie kann es sein, dass Kinder Gottes wirklich Kinder Gottes sind, die betonen, und die einen haben diese Gewissheit, die anderen nicht? Es ist ein bisschen komplizierter. Es ist ein bisschen tiefschichtiger. Deswegen denke ich, nehme ich euch da ein bisschen hinein in diese ganze Thematik. Wisst ihr warum? Weil das ein Thema ist, das nicht nur was mit meiner persönlichen Biografie zu tun hat, sondern es ist etwas, was mit meinem Seelsorgedienst so untrennbar verbunden ist und mit meinem Verkündigungsdienst. Meine Biografie in dieser Weise, ich weiß, wie lange habe ich um diese Heilsgewissheit gerungen. Wie lange hatte ich diese Sehnsucht, diesen Frieden im Herzen zu haben, zu wissen, ich bin sicher bei Gott. Als kleines Kind, wenn Jesus heute oder danach kommt, ich bin dabei. Ich wusste es nicht und ich hatte große Angst. Ich hatte keinen Zweifel, dass Jesus kommt. Ich hatte aber keine Gewissheit, dass wenn er kommt, dass ich dabei bin. Mir fehlte diese Gewissheit, dass ich gerettet bin. Obwohl ich mich als kleiner Junge sogar vor der Gemeinde gekniet habe und mit heulend meine Sünden bekannt habe. Diese Aktion oder diese Tat oder dieses Bekenntnis hat mir nicht den Frieden und die Sicherheit gebracht. Obwohl ich zigmal mich auf wie viel Evangelisationen bekehrt habe. Nach vorne gegangen bin, ins Kämmerlein und nach zum Kreuz und was auch immer. Und obwohl ich all diese Dinge tat, tat ich sie immer wieder. Ich kam nicht in diese Ruhe. Bis zu einem bestimmten Punkt oder ein Moment, in dem ich diese herrliche Erkenntnis meiner Heilssicherheit bekam. Und dann kam die überströmende Friede des subjektiven Erfahrens der Heilsgewissheit. Bis heute darf ich das haben. In meinem Dienst, wenn ich Seelsorge sage, dann klingt das so formell, in Begleiten von Menschen, im Gespräch von Menschen, ist das eine der Fragen, die permanent mir gestellt werden oder wo Menschen darum ringen, um ihre Gewissheit, ob sie gerettet sind oder nicht. Ich könnte Zeugen hier aufrufen und ihr Zeugnisse euch erzählen lassen, mit welchen Kämpfen sie da ringen. Über Jahre hinweg Telefonate mit bestimmten Kindern Gottes, immer wieder die gleiche Frage. Die rufen mich an, weinend, wirklich weinend und sagen, Willi, hab wieder gesündigt, ich gehe wieder verloren. Und ich muss mit ihnen das wieder durchsprechen, Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Es ist, und so, ihr kennt mich, ich glaube, ich predige schon das so knapp 10 Jahre in dieser Gemeinde. 2011, glaube ich, fing es mit den Freizeiten an. 2012 habe ich angefangen, hier einen Glaubensgrundkurs zu halten. Freitags immer, 2 Jahre lang. Und das ist immer wieder der Inhalt, immer wieder der Lehre und der Predigt, das Verständnis der Heilssicherheit und damit verbunden Heilsgewissheit. Hat nicht bei wenigen für Ärger gesorgt, für Unverständnis gesorgt. Diese Aussagen, dass es eine Heilssicherheit und eine Heilsgewissheit geben kann. Viel Ärgernis hat das hervorgebracht. Und trotzdem, obwohl sich so viele über diese Lehre, beide Heilssicherheit und Heilsgewissheit, sich so viele darüber aufregen, ringen alle um diese Gewissheit, oder? Alle ringen drum und wollen es haben. Wer will nicht sicher sein? Wer will nicht wirklich wissen, ob er gerettet ist? Wer? Welchem Kind Gottes ist egal, ob er gerettet wird oder nicht? Wer kann sagen, ist egal, ob ich es weiß oder nicht? Hauptsache was? Hauptsache gerettet? Jeden, es beschäftigt jeden. Ich kann mich erinnern, oder ich will andersrum sagen, Menschen, die lebenlang an Jesus glauben, die Menschen, die lebenlang Jesus Christus bezeugen, im späten Alter, kurz vor sie sterben, was zweifeln Sie? Komme ich an bei Jesus? Bin ich gerettet? Ich meine, an meine Oma erinnern. Für mich ein Glaubensvorbild. Gebetsvorbild. Leben lang, wie ich kenne, weiß ich dies im Herrn. Ich weiß, wie sie im Gottesdienst immer da sind. Ich kenne ihre Gebete. Ich kenne ihre Stimmen noch, wie sie betet. Und gegen Ende ihres Lebens kam Zweifeln auf. Und sie ist nicht die Einzigste. In der Betreuung, in älteren Menschen, wenn man gerade auch vorm Sterben da ist, wie viele bekommen diese Angst? Hat's gereicht? Das ist existenziell. Es ist existenziell. Dabei ist das Zeugnis der Schrift, was die Heilssicherheit und Heilsgewissheit betrifft, so klar. Es ist wirklich eigentlich sehr klar, was die Schrift darüber lehrt. Ich gebe euch durch Erinnerung nehme ich euch nur ein paar Bibelstellen hinein, und ich zeige, dass einfach die uns zeigen sollen, Es ist so klar, was die Schrift darüber lehrt. Geht mit mir ins Alte Testament zuerst. Schlagt mal unseren Hiob auf. Und wenn ich Hiob Kapitel 19 sage, dann ahnt ihr schon, welche Stelle hier ich lese, oder? Die sind doch so bekannt. Das Zeugnis, das wir in der Schrift haben, in Hiob Kapitel 19, Vers 25 bis Vers 27. Und wenn ich es lese, werden einige von euch das auswendig mitsprechen können. Allein der erste Satz. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist uns bekannt, richtig? Schaut mal, wie beginnt er? Ich vermute. Ich hoffe. Ich weiß. Es ist Gewissheit. Die Bibel spricht von Gewissheit. Schaut mal, was Hiob sagt. Ich weiß es. Mein Erlöser lebt. Und das bedeutet, und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich, ich werde ihn für mich sehen. Und meine Augen werden ihn sehen. Was sagt Hiob an dieser Stelle? Ich hoffe, er sagt, ich weiß. Er kennt den Erlöser. Nur so viel, Hiob kennt Christus. Das ist ein Studium für sich. Hiob kennt ihn. Und er weiß es. Er vermutet es nicht, er hofft nicht, er hat nicht Angst. Oh, hoffentlich werde ich nach meinen Leiden, mein Ablegen meines zerschundenen Haut, nach den Plagenden, hoffentlich werde ich. Nein, er sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt, darum werde ich auch leben und ich werde ihn schauen. Ich werde ihn schauen. Das ist Zuversicht, nein, das ist Gewissheit. Andersrum, das ist Heilsgewissheit. Auf welcher Grundlage begründet sich? Geht mal mehr in Jesaja. Jesaja 32, Vers 15. Ab Vers 15. Jesaja 32, ab Vers 15. Lasst uns einfach nur, ohne jetzt zu tief in die einzelnen Abschnitte lesen, einfach nur nochmal wahrnehmen, wie viele Stellen, und ich habe wirklich mich begrenzt, ich habe sie angefangen, mir rauszuschreiben, dann habe ich schon so Stimmen in meinem Ohr gehabt, Willi, 2, 3 Stellen reichen doch. Man kann doch gar nicht alle sich merken. Und habe ich gedacht, nein, 2, 3 mehr schaden nicht. Einfach nur den Eindruck bekommen, wie viel die Bibel darüber redet. Schaut mal Vers 15 in Jesaja 32. Nur nebenbei, die Verse vorher, nur damit ihr es einordnen könnt, geht es um eine falsche Sicherheit. Darüber werden wir im Laufe dieser Verse auch noch sprechen. Da geht es um eine falsche Sicherheit. Und jetzt ab Vers 15 redet Gott über die richtige Sicherheit. Worauf richtet sich, was ist die Grundlage einer wahren Heilssicherheit? Hier heißt Folgendes. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, könnt ihr ungefähr das einordnen, wann das war oder wann das ist? Ich denke schon, so weit mündig seid ihr. Und was dann? Und die Wüste zum Früchtegarten wird und der Fruchtgarten den Wald gleich geachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Eine sehr umschreibende, blumige, landschaftliche Beschreibung der Aufrichtung der Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt schaut mal, die Frucht bringt. Frucht bringt. Welche Frucht? Schaut mal. Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhen und Sicherheit für ewig. Was wird passieren, wenn der Geist ausgegossen wird? Was wird die Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen? Ruhe und was? Sicherheit. Heilssicherheit. Das ist Frucht. Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Schaut mal, da heißt weiter. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Herrliches Bild, oder? Wie wird das Volk Gottes beschrieben, das über den der Geist Gottes ausgegossen wird, der diese Gerechtigkeit und diesen Frieden geschenkt bekommen hat? Was ist die Frucht? Ruhe, Frieden, Ruhe. Sicherheit. Die Bibel verspricht Sicherheit. Die spricht einem Sicherheit zu. Geht mit mir ins Johannesevangelium. Ein Riesensprung, richtig? Und auch das, wenn ich euch das jetzt sage, Johannes, Kapitel 10. Zack, klingeln bei euch. Und ihr kennt die Melodie, der gute Hirte. Und ihr wisst, worauf ich hinaus möchte? Ich lese nur ein paar Verse raus. Vers 27. So gerne. Aus dem Johannesevangelium, einer meiner Lieblingsabschnitte. Aber lasst mich ab Vers 27 euch lesen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Gewaltig, oder? Wenn das nicht von der Sicherheit redet, dann weiß ich auch nicht. Es ist ein Versprechen, eine Zusage Gottes. Eine Zusage Gottes. Ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie mir rauben. Okay? Ist das eine gute Grundlage, um sich sicher zu fühlen? Ich finde das herrlich. Absolut herrlich. Geht bei mir in den Römerbrief. Römer Kapitel 8, nächster Lieblingsabschnitt. Ihr versteht, warum das meine Lieblingsabschnitte sind? Weil es diese kostbaren Perlen mir predigt. Weil es diese kostbaren Perlen mir offenbart. Nämlich was? Die Sicherheit meines Heils und die Gewissheit meines Heils. Schaut mal, wie beginnt Römer Kapitel 8, Vers 1? Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist ein guter Anfang. So herrlich. Also, nachdem er alles, was gesagt hat, gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Voraussetzung, in Christus zu sein. Aber ist man in Christus? Glaubt man an Christus? Hat man Christus? Dann gibt's was nicht? Keine Verdammnis. Das ist eine gute Grundlage, oder? Darauf baut Paulus den ganzen Abschnitt auf. Das ganze Kapitel baut er darauf auf und kommt dann zu dieser herrlichen Aussage, dass er sagt, darum wissen wir, dass alle Dinge, die uns geschehen, zum Gut mitwirken. So läuft der ganze Gedanke. Schaut mal Kapitel 8, 28, was er sagt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Gut mitwirken. Was steht nicht? Wir hoffen. Wir vermuten, wir würden uns wünschen. Hier steht, wir wissen. Es ist eine Gewissheit, dass wenn wir in Christus Jesus sind und niemand uns aus seiner Hand rauben kann, was wissen wir? Egal, was in unserem Leben passiert, wird uns wegbringen von Gott. Wird nichts wegbringen können. Und jetzt versteht ihr den logischen Schluss. Was würde Paulus, wie endet er diesen Abschnitt? Von was wird er dann reden? Was kann uns denn wegbringen von Gott, wenn wir in Christus sind? Gibt es etwas? Schaut mal in Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, Engel, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefes. Ihr kennt diese Verse. Aber ich will jetzt nicht so sehr auf die einzelnen Aspekte eingehen, sondern wie beginnt er? Denn ich bin überzeugt, nicht nur ich weiß, ich bin überzeugt. Also das ist eine sehr starke Ausdrucksform für was? Für Heilsgewissheit. Paulus ist überzeugt von der Tatsache, dass wenn er in Jesus Christus ist, es nichts gibt, weder im Himmel noch auf Erden, kein Geschöpf und somit ist er selbst mit eingeschlossen. Gibt nichts, was ihn trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus offenbart ist. Nichts. Das ist Heilsgewissheit. Die Bibel strotzt von diesen Aussagen. Das ist nur nicht genug. An dieser Stelle dachte ich, reicht Ihnen? Es reicht, aber ich will mehr. Kolosser Kapitel 2. Es soll ja eine Einführung heute in diese Verse des Petrus sein. Deswegen habe ich es ja auch noch nicht gelesen. Nicht, dass ihr denkt, hat voll gelesen und nicht ausgelegt. Kolosser Kapitel 2. Vers 2. Paulus spricht hier von einem Kampf, den er gekämpft hat, auch für die Laodicea. Und er sagt, warum er sich so für sie investiert hat. Und jetzt sagt er Vers 2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. Des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. So, Paulus sagt, es geht, sein Dienst ging darum, dazu war er bereit, ins Äußerste zu gehen, damit sie zu was kommen? Damit sie in ihrem Herzen was bekommen? Trost. Ist es gut? Getröstet werden, das braucht's in einer umkämpften Welt, in unseren Anfechtungen, in unseren wirklich Niederlagen, in all dem. Brauchen wir was für unser Herz? Trost. Darum kommen Menschen und suchen was? Trost. Und jetzt sagt er, wie werden Herzen getröstet? Er spricht darüber und sagt, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. Wenn wir diese Liebe Gottes in Christus Jesus, die uns ist, in Christus in diese Erkenntnis, die alle überschneidende Erkenntnis haben, und wie, wenn wir diese Liebe in uns haben, in welcher Form? Im Reichtum an Gewissheit. Dann werden unsere Herzen getröstet. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, Heilsgewissheit habe, dann wird mein Herz getröstet. Das ist der Dienst des Apostel Paulus. Darum hat er das getan, was er getan hat. Damit die Kinder Gottes reich sind an Gewissheit. Versteht ihr? Der Dienst und mein Dienst besteht darin, euch so viel Information zu geben, euch so viel Erkenntnis dieser Liebe Gottes zu predigen, damit ihr reich an Gewissheit seid, weil da passiert etwas, Seelsorge, euer Herzen kommen zur Ruhe. Ihr werdet darin getröstet. Und wisst ihr was? Und die Kanzel ist der beste Ort. Versteht mich nicht falsch. Ich bitte euch, versteht mich da nicht falsch. Ich bin für jeden, der Hilfe sucht, dankbar oder die Türen stehen offen und ich nehme mich der Zeit. Aber es ist weit effektiver, von hier zu predigen und so viele Menschen zu erreichen, auf einmal ihnen all das zu sagen, als jedem Einzelnen im Telefonat oder im Schreiben es nochmal zuzusichern. Auch das würde ich tun. Auch das würde ich tun. Aber so kann ich auf einmal so vielen Seelen es zusichern, ihnen Trost geben, indem wir verkündigen die Liebe Gottes in Christus Jesus, das Evangelium. Aber schaut mal, die Bibel redet also nicht nur von ich weiß oder ich bin überzeugt, sondern die redet auch vom Reichtum an Gewissheit. Versteht ihr? Man kann etwas wissen, aber man kann auch reich sein an diesem Wissen. Und was unser Heil betrifft, müssen wir diesen ganzen Reichtum an Gewissheit brauchen wir, damit wir in den Herzen wirklich Trost finden und nicht Zweifel haben. Reichtum an Gewissheit in Christus Jesus, in dem diese Erkenntnis verborgen ist. Geht mal mit mir in den Thessalonicher Brief. Nicht weit blättern. Kapitel 1, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 5. Merkt euch diese Stelle, ich werde euch gleich noch was vorlesen und ich hoffe, dass ihr dieses Wort im Ohr behält. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 5. Ich lese schon ab Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Es ist schon erstaunlich, gell? Paulus sagt, ich weiß, ihr seid auserwählt. Da würden so viele sagen, was maßt du dir an, woher kannst du das wissen? Woher kannst du so sicher sein, dass sie von Gott Auserwählte sind? Niemand weiß es, außer nur Gott. Paulus sagt, Thessalonicher, wir kennen eure Auserwählung. Woher? Wie kommt Paulus dazu? Lest mit mir. Er sagt, denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist. Und was ist die Frucht? Und in großer Gewissheit. In großer Gewissheit. In was für eine Gewissheit? Heilsgewissheit. Paulus sagt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Warum? Als wir das Evangelium predigten, passierte etwas. Die Kraft Gottes war unter euch. Der Geist wirkte unter euch. Und woran konnte man es erkennen? An welcher Frucht? Gewissheit. Heilsgewissheit ist die Frucht, von der Petrus spricht und wir uns anschauen, diese Frucht. Das ist die Frucht des Glaubens. Das ist die Frucht des kostbaren, geschenkten Glaubens. Das ist die Frucht der Erkenntnis der Heilssicherheit. Kommt Heilsgewissheit. Noch Hebräer. Ich will euch erschlagen damit. Damit keiner sagen kann, ja, zwei, drei Stellen. Und das gar nicht so einfache. Doch, einfach, viel. Hebräer Kapitel 6, Vers 11. Wisst ihr, was der Hebräerbriefschreiber sich so sehr wünscht, für die, an die er schreibt? Hier steht's. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist. Das Ganze, was er schreibt und warum er schreibt, und wir kennen gut den Hintergrund, der bessere Bund in Jesus Christus, das Erlösungswerk, das Bessere in Jesus Christus, alles, was Jesus da getan hat, diese Heilssicherheit, die uns da gelehrt wird. Was, zu welchem Zweck und warum schreibt er das? Er sagt, wir wünschen sehr, er hat eine Sehnsucht, zu welcher? Dass ihr einen Eifer bringt. Merkt euch das, Petrus wird auch über einen Eifer sprechen, den wir an den Tag legen sollen. Und worin soll sich der Eifer, auf was sich konzentrieren? Damit wir zur vollen Gewissheit der Hoffnung kommen. Dass wir wirklich bezüglich der Hoffnung, der Herrlichkeit in Christus Jesus, unserer Rettung, die wir haben, dass wir zu einer Gewissheit gelangen. Wenn aber man das nicht weiß, wozu dann diese Hoffnung, wozu dieses Bemühen, wenn man es nicht wissen kann. Der Hebräerbrief sagt, bis zum Ende soll diese Gewissheit bleiben bei euch? Denn sie wankt. Und es gibt Zeiten, da ist sie nicht da. Also sagt er, das Ziel ist, von meinem Brief ist hier, ihr sollt bis zum Ende diese Gewissheit haben. In gleichen, oder Kapitel 10 noch einmal. Kapitel 10, ich will keins davon weglassen. Lieber lasse ich ein paar Kommentare von mir weg als das Wort. Kapitel 10, Vers 22. Oh, was für ein herrlicher Vers. Das ist ein gewinnbringendes Studium. Allein nur in der deutschen Übersetzung das Wort Wissen oder Gewissheit nehmen und alles mal nachzuschlagen und sich von dieser Herrlichkeit erfüllen zu lassen. Abgesehen dann noch von den Varianten, um ins Griechische zu gehen. Allein das reicht schon, was wir alles wissen können und sollen in der Schrift. Das ist gewaltig. Und hier Vers 22 heißt, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Schaut mal. In voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Durch die Wiedergeburt. Jetzt, schaut mal. Lasst uns hinzutreten. Er redet vom Thron der Gnade. Er redet von der Gegenwart Gottes. Er redet von dem Gottesdienst, den wir darbringen. Und zwar wie? Mit voller Gewissheit. So müssen wir Gott nahen. Nicht im Zweifel Gott nahen. Nicht ungläubig Gott nahen. In Gewissheit Gott nahen. Und das bedeutet, volles Gewissheit bedeutet was? Die Herzen gesprengt und gereinigt vom Bösen Gewissen. Liebe Freunde, was macht uns so schwer, Heilsgewissheit zu erfahren? Was macht uns so schwer, Heilsgewissheit zu fühlen? Was? Unser Gewissen. Unser Gewissen plagt uns. Hinter jedem Gedanken, hinter jeder Tat, hinter jeder Sünde kommt das Gewissen und sagt, wie kannst du nur, du bist Kind Gottes. Richtig? Das Gewissen verurteilt uns und dann beginnen wir zu zweifeln. Was muss geschehen, damit man Heilsgewissheit erfährt? Das Gewissen muss gereinigt werden. Dazu gleich noch mehr. Mit dieser Stelle will ich abschließen. 1. Johannesbrief. Ich sage es nicht einfach nur so, aber wir könnten das jetzt fortführen und noch viele, viele weitere Stellen aufschlagen. Aber ich will jetzt mich mit dieser Stelle mit diesen Versen als letztes jetzt begnügen. Vers, Kapitel 5, Vers 9. Nein, ich entschuldige mich ganz kurz. Schlag mir zuerst Kapitel 1 auf. Ich zeige einfach nur groß, ganz grob die große Klammer in diesem Brief. Schaut mal, Johannes beschreibt ja Kapitel 1, Vers 1 zuerst, was er alles gesehen hat und betastet und so weiter und warum. Und dann sagt er, warum das Ganze ist. Ich lese Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Okay? Ist das nicht Evangelium? Er sagt, wir verkündigen euch mit einem Grund, damit wir in der gleichen Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn eben Gemeinschaft haben. Das ist der Inhalt. Wie kommen wir in die Gemeinschaft mit Gott und mit dem Vater und mit seinem Sohn? Und somit zueinander. Und er redet eben vom Evangelium in Jesus Christus. Und dann sagt er Folgendes. Warum? Vers 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Das Ziel von dem, was gleich kommt, das Ziel, was er dann alles beschreibt, hat eins. In uns eine Freude zu wecken. Darum geht's. Paulus würde sagen, Trost für unser Herz. Hier Johannes schreit von Freude im Herz. Wenn die Freude fehlt, kennt ihr das, oder? Wenn das Gewissen uns schlägt und wir nicht mehr unsere Rettung sicher sind, was wird uns entgleiten? Was werden wir nicht mehr haben? Freude. Haben wir keinen Frieden, haben wir keine Freude. Das ist nur Last. Und Johannes sagt, ich will, dass die Freude in euch vollkommen ist. Eine vollkommene Freude. Und wie wird das erzeugt? Vers 9, Kapitel 5. Kapitel 5 ab Vers 9. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat.
Bevor wir weiterlesen. Jetzt sagt er, es gibt ein Zeugnis. Und Johannes hat von diesem Zeugnis gesprochen. Und jetzt redet er von diesem Zeugnis. Und er sagt, wenn Menschen uns etwas sagen und Zeugnis ablegen, in den meisten Fällen, wir glauben es ihnen. Aber wie viel mehr müssen wir doch Gott glauben, der ohne Fehler, der nie lügt, der die Wahrheit, das Licht ist. Wenn Gott uns etwas sagt, gibt es einen Grund, an ihm zu zweifeln? Nicht eigentlich, oder? Dass Menschen, die nicht glauben an ihn, zweifeln, ist mir absolut klar. Dass Menschen, die Gott, den Vater und den Sohn nicht kennen, an ihn zweifeln, ist mir klar. Aber Kinder Gottes, die doch Gott kennen und behaupten, Gott zu lieben, die sollten doch auch ihm Glauben schenken können, oder? Wenn Kinder Gottes einem Willi glauben, wenn er etwas sagt, ich hoffe, wie viel mehr müsst ihr doch glauben, wenn Gott selbst in seinem Wort Dinge sagt? Da gibt es keine Zweifel. Bei mir könnt ihr nochmal hinterfragen, nochmal prüfen. Aber wenn Gott das Zeugnis ablegt, dann ist es auch offensichtlich. Und was hat Gott für ein Zeugnis abgelegt? Was hat Gott gesagt? Schaut mal Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Also, entweder du nimmst an das Zeugnis von Gott, was er über seinen Sohn gesagt hat, dann bist du in der Wahrheit. Nimmst es nicht an, dann hast du Gott zum Lügner erklärt, weil dann sagst du, ich glaube Gott nicht und Gott lügt. Jetzt möchte ich euch das schauen. Jetzt zeigt sich, ob du Gott als Lügner dastehen lässt oder nicht. Ob du Gott als Lügner bezeichnest, vielleicht nicht verbal, aber in deinen Gedanken oder nicht. Schaut mal Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat was? Ewiges Leben. Wer in Jesus Christus ist, keine Verdammnis, oder? Das ist das Zeugnis von Gott, dem Vater. Und wenn man das glaubt, wenn Gott mir das sagt, gibt es einen Grund daran zu zweifeln? Gibt es einen Grund zu sagen, oh, ich weiß nicht so recht.
Das ist doch alles, was wir brauchen zu einer Heilsgewissheit. Ich glaube dem Vater, dem Gott dem Vater, dass er gesagt hat, wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Das ist doch ein besseren Grund der Heilsgewissheit kann es doch nicht geben als das Zeugnis des Vaters. Jetzt schaut mal, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist das. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Also, wenn du den Sohn hast, was hast du damit automatisch? Das ewige Leben. Kannst du dir dessen sicher sein? Ja. Es sei denn, du weißt nicht, ob du den Sohn hast. Dann kannst du auch nicht sicher sein, ob du ewiges Leben hast. Aber wenn du den Sohn hast und sagst, ich liebe Jesus, dann hast du ewiges Leben. Dann hast du jeden Grund, gewiss zu sein, weil der Vater es dir versprochen hat und er lügt nicht. Und jetzt schaut mal, warum Johannes den ganzen Brief geschrieben hat. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Was wissen? Dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen seines Sohnes Gottes glaubt. Gibt es eine biblische Begründung für Heilsgewissheit? Gibt sie? Das müsste schon reichen. Ich schreibe euch, damit ihr es wisst. Denn dann ist eure Freude vollkommen. Oh, wie habe ich das selber erlebt. Als diese Gewissheit in mein Herz kam und die subjektive Wahrheit der Heilssicherheit in der Schrift verkündigte, in meinem Herz die objektive Wahrheit der Heilssicherheit in meinem Herzen zu einer subjektiven Erfahrung erkennen wurde, dass es wahr ist. Was für Freude strömte in mein Herz? Was für eine Freude strömte? Und jeder, das erlebt hat, der weiß, von was ich rede. Was für eine Freude, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Die Freude über die Gewissheit meiner Rettung. Das ist Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Was für ein herrliches Zeugnis der Schrift. Diese ein paar Bibelstellen, die ich euch genannt habe. Wie klar reden sie immer von einem Wissen, überzeugt sein. Es gibt eine Heilsgewissheit. Sie gibt's. Das ist kein theologisches oder theoretisches Konstrukt einer theologischen Strömung. Das haben Calvinisten nicht erfunden, die Sicherheit der Gläubigen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Was für ein herrliches Bild. Das ist das Bild der Arche Noah. Von klein auf kenne ich dieses Bild. Heilssicherheit ist, wenn man in dieser Arche sitzt, inmitten des Gerichtes Gottes, das über die Welt ergeht. Und man sitzt da drin und man hört Schreien. Man hört Heulen. Man hört die Donner, man hört die Wasser, man hört das Brechen der Felsen, man hört das Gericht. Aber man sitzt in der Arche. Und man weiß, man ist nicht da draußen, sondern ich bin hier drin. Hier bin ich sicher. Vor vielen, vielen Jahren, normalerweise, wenn ich Fernseh schaue und Werbung kommt, regt es mich übelst auf. Heutzutage kann man kein Fernsehen mehr schauen, weil du guckst nur noch Werbung. Egal, Entschuldigung. Früher war es ein bisschen wenig und es gab auch echt ein paar gute Werbungen. Gibt es auch noch heute, aber selten. Und da gibt es eine Werbung für eine Automarke. Ich glaube, das war sogar Ford. Und ich glaube, ich habe es euch schon mal sogar erzählt. Ich weiß es nicht. Sorry für die Wiederholung, aber ich finde die Werbung klasse. Ich habe heute sogar noch mal danach gegoogelt, vielleicht finde ich sie noch mal, aber es ist schon zu alt, die gibt's nicht. Das Szenario ist folgendes. Es wird gezeigt, ein Haus und draußen Donner, Blitz, Regen, ein Gewitter zieht auf und da siehst du so ein Haus und dann geht das Bild hinein und das geht ins Schlafzimmer eines kleinen Mädchens, das im Bett liegt, aufwacht von diesem Donner und von diesem, und es kriegt Angst, nimmt Teddybär und sitzt da verstört auf ihrem Bett und man denkt, okay, was passiert dann? Dann steht das Mädchen auf und verlässt das Zimmer und geht in den Flur. Und es ist so, der Flur ist so leicht beleuchtet und die Kamera geht so hinter diesem Mädchen her und man denkt, okay, wo geht wohl das Mädchen hin? Ja, wahrscheinlich zu den Eltern, gell? So wäre es bei mir zu Hause. Aber dann sieht man so, das Mädchen geht an ein Schlafzimmer von den Eltern vorbei und läuft im Haus, läuft, bis irgendwo mal so eine Tür und dann geht sie in die Garage und dann ist es weg und alle, dann geht Gewitter vorbei, die Eltern stehen auf, wollen das Mädchen aus dem Bett holen, ist nicht da, kriegen Panik, suchen im ganzen Haus. Dann als letztes gehen sie in die Garage. Und wo sitzt das Mädchen? Im Auto. Hinten reingekuschelt und schläft seelenruhig. Und dann ist der Slogan, fort, hier bist du sicher. Dachte ich, wie cool. Das drückt für mich, also auch wenn es nur eine blöde Werbung und weltlich und Auto und all das. Aber ich finde, es drückt es schön aus. Nämlich, das Mädchen, dieses Kind fühlte sich nur an einem Ort wirklich sicher. Und als sie Angst hatte, ging sie an diesen Ort, setzte sich rein, dann konnte sie schlafen. Draußen tobt es, aber in diesem Auto fühlte sie sich einfach geborgen, sicher. In gewisser Weise ist das Bild der Arche, in gewisser Weise ist das, wenn die Bibel sagt, wenn wir in Christus sind, in ihm, so sind wir sicher, nicht bei Papa, nicht bei Mama, nicht bei Oma, nirgendwo. In Christus sind wir sicher. Und dann können wir auch echt ruhig schlafen im Getöse dieser Welt. Im Brausen der Meere, in Erschütterung der Welt. Wenn die Sterne ins Wanken geraten, können wir sicher sein. Warum? Wir haben Gewissheit unseres Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Verderben, nicht zum Gericht, nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils. Das ist Gewissheit. Und obwohl das Zeugnis der Schrift diese Wahrheit so klar und so deutlich und so herrlich uns vor Augen malt, ist es erstaunlich, dass es so viele Kinder Gottes gibt, die diese Wahrheit nicht kennen. Nicht nur kennen, sondern viele diese Wahrheit für falsch halten, sie für viele sogar ein Ärgernis ist und sie verleumden. Es passiert automatisch. Eine der größten Institutionen dieser Welt, eine Kirche, mit der Mitgliederzahl 2018 1,3 Milliarden Menschen. Ihr habt eine Ahnung, von wem ich rede? Okay, das reicht. Hat in einem Konzil von Trient, das heißt, da wurden alle Gelehrten zusammenberufen und wurden Beschlüsse getroffen bezüglich biblischen, theologischen Fragen. Dogmen werden festgesetzt. Was glauben die Christenheit? Und so wurde so ein Konzil einberufen, wie in Apostelgeschichte 15 zum Beispiel, das Apostelkonzil. So haben sich alle getroffen aus dieser großen Institution, aus dieser großen Kirche und haben viele Beschlüsse gefasst, die göttlich und verstehen und so weiter. Und wisst ihr, was sie in einem Beschluss beschlossen haben? Geltend für mindestens 1,3 Milliarden Menschen. Ich lese euch vor. Niemand kann mit einer Gewissheit des Glaubens, die nicht mit dem Irrtum unterlegen kann, wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt hat. Niemand kann mit einer Gewissheit des Glaubens wissen, dass er die Gnade Gottes erlangt hat. Das wird 1,3 sogenannten Christen beigebracht. Kein Wunder, dass kein Trost im Herzen gibt. Kein Wunder, dass keine Ruhe. Kein Wunder, dass keine Sicherheit. Kein Wunder, dass kein Friede da ist. Man kann die Gnade nicht wissen, ob man die Gnade Gottes hat. Es geht weiter. Darüber hinaus sollte niemand, solange er sich in diesem sterblichen Leben befindet, das geheime Geheimnis der göttlichen Erwählung
so weit voraussetzen, dass er mit Sicherheit feststellt, dass er sicher in der Zahl der Erwählten ist. Bisschen kompliziert ausgedrückt, ihr habt es verstanden. Niemand hat das Recht zu sagen, ich gehöre zu den Erwählten. Das heißt, als, wenn der Paulus sagt, ihr Thessalonicher, wir kennen eure Erwählung, dann sagt diese Kirche, das kann Paulus nicht sagen. Und die Thessalonicher können es auch nicht wissen. Niemand kann wissen, ob er zu den Erwählten gehört oder nicht. Niemand kann diese Gewissheit haben. Warum? Nur Gott allein weiß das. Es wird weiter gesagt. Denn außer durch besondere Offenbarung kann es niemand bekannt sein. Also nur durch besondere Offenbarung. Wer kriegt sie? Du und ich nicht, sondern das Oberhaupt dieser Kirche. Und dann kann er selig preisen, selig sprechen. Kann dann direkt in den Himmel jemand schicken. Durch besondere Offenbarung. Sonst kannst es nicht wissen. Du hast keine Ahnung davon. Das ist sicher denn durch besondere Offenbarung kann es nicht bekannt sein, wenn Gott zu sich selbst erwählt hat. Wenn jemand sagt, dass ein Mann, der wiedergeboren und gerechtfertigt ist, im Glauben und glauben muss, dass er sicher in die Zahl der Erwählten ist, dann sei er ein Greuel. Okay? Diese Kirche lehrt 1,3 Milliarden Menschen, nicht Millionen, Milliarden, lehrt sie, dass wenn jemand sagt, ich weiß, dass ich an der Gnade Gottes teilhabe, dass ich gerechtfertigt bin im Glauben und zu den Erwählten Gottes gehöre, dann sagt sie, er ist ein Greuel. Diese Kirche lehrt, man kann keine Heilsgewissheit haben. Schrecklich. Und ihr glaubt, das lehrt nur die eine Kirche? Nein. Es gibt unter den, übrigens, dieses Konzil wurde unter anderem veranstaltet, um eine Gegenposition, Gegenbewegung zu der Reformation zu stellen. Versteht ihr, warum da die Prädestination, Erwählungslehre so im Fokus ist? Das behauptete ein gewisser Martin Luther, dass man weiß, dass man sicher ist. Man kann es wissen, bezeugt durch die Schrift, vermittelt durch den Geist, kann man seiner Erwählung sicher sein. Und das war für sie natürlich ein Greuel, und es ist ein Greuel, das zu behaupten. Aber es zu gleicher Zeit, und dann gab es einen holländischen Theologen, der hieß Jacobus Arminius. Hier ist ein bisschen anders, aber er hat sich gern auf seinen lateinischen Namen da berufen. Und von ihm ist eine ganze Bewegung entstanden und bekannt unter den Arminianern. Habt ihr vielleicht davon was gehört? Und er stellte sich dagegen, gegen dieses Verständnis, dass wir eine Heilssicherheit haben und zu einer Heilsgewissheit gelangen können. Er stellte sich dagegen und verbreitete diese Lehren so dermaßen, dass es viel Verunsicherung gab unter den protestantischen Kirchen, in der Reformationsbewegung, dass man dann auch so wie ein Konzil veranstaltet hat. Man nannte das eine Synode. Und in dieser Synode hat man diese Position von Arminius, der gesagt hatte, der Mensch hat einen freien Willen. Und es liegt an ihm, und er muss es, das heißt, sich sichern oder nicht. Und Gott hat seinen Teil getan, aber der Mensch muss seinen Teil dazu tun. Und das liegt an dem freien Willen des Menschen, ob er diese Verheißung Gottes für sich in Anspruch nimmt oder nicht. Aber ganz ehrlich, welcher Mensch kann von sich selbst behaupten, zu sagen zu können, dass er bis am Schluss am Heil festhält? Wenn er den freien Willen hat, sich auch dagegen zu entscheiden und zu sündigen, wer kann sich dann sicher sein? Ganz ehrlich, wer? Wer kann von sich behaupten, ich kenne mich so gut, dass ich weiß, bis ans Ende werde ich bei Gott bleiben. Ich werde nicht absagen. Wer kann es sagen? Und darum, sagt er, kann man nicht wissen, ob man gerettet ist. Nur nebenbei, bei dieser einen Synode, die über ein ganzes Jahr gehalten wurde, 1618 bis 1619, haben die Führer der Reformation, dieser Bewegung, haben diese Lehre verurteilt übrigens. Die haben gesagt, das ist nicht, was wir glauben. Interessanterweise hat sich aber gerade diese Lehre überall verbreitet. Obwohl sie von der Gemeinden, als nicht biblisch betitelt worden war. In den landeskirchlichen protestantischen Kirchen, in den methodistischen Kirchen, in der ganzen Pfingstbewegung, in den ganzen baptistischen Bewegungen, in den freien Gemeinden ist diese Lehre prägend. Man nennt vielleicht sie nicht Arminianismus. Aber das ganze Fundament, der Gedanke oder die Argumentation oder die Theologie besteht darin. Man sagt, ja, Gott ist zuverlässig, oder? Das wird keiner leugnen. Gott lügt nicht. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das steht außer Frage. Aber die Rettung, Gott bietet die Rettung nur an. Der Mensch muss sie in seinem freien Entscheidung und aus seiner Kraft, muss er diese Rettung in Anspruch nehmen. Das heißt, Gott trägt was zu der Rettung bei, der Mensch trägt was zu der Rettung bei, okay? So, Gott steht zu seinem Wort, das ist ohne Zweifel. Aber ob der Mensch zu seinem Wort steht, das steht im Zweifel. Und allein aus diesem, könnt ihr mir folgen? Kennt ihr diese Lehre? Selbstverständlich. Und versteht ihr, das ist nur die logische Konsequenz. Wer behauptet, dass der Mensch mindestens die Hälfte oder nur ein Bruchteil dazu beitragen muss zu seiner Rettung, so liegt's auch nicht nur an Gott, sondern auch an den Menschen. Und weil auf den Menschen einfach kein Verlass ist, ist nur die logische Konsequenz, dass unter dieser Verkündigung und in diesen Gemeinden, was nicht geben wird, Heilssicherheit. Und wenn es keine Heilssicherheit gibt, was wird es nicht geben? Heilsgewissheit. Und wisst ihr, was dann oft fehlt? Sehr oft. Trost, Ruhe, Frieden, Freude. Das liegt einem theologischen Grundverständnis. Über was? Über den Inhalt unseres Glaubens. Über den Inhalt unseres Glaubens. Über das Geschenk, über den kostbaren Glauben, je nachdem, wie man den kostbaren Glauben definiert. Ich habe euch ein halbes Jahr versucht, jetzt nur vom Petrusbrief euch aufzuzeigen, was ist der kostbare Glaube? Es liegt alles in ihm, in Gott. Darum können wir sicher sein. Weil es in ihm ist. Diese Art der Theologie, diese Art des Lehrens ist so stark menschenzentriert. Es ist immer natürlich, wenn es auf den freien Willen des Menschen ankommt und auf seine Taten, auf seine Werke bezüglich des Heils und der Sicherheit betrifft, dann musst du permanent den Menschen was? Ermahnen. Immer zu Buße, zu Sünde rufen. Immer schlechtes Gewissen einreden, in der Hoffnung, man bricht ihn. Es ist so auf den Menschen ausgerichtet. Und das hat Auswirkungen in so vieler Weise. In der Gestaltung der Predigten, in der Gestaltung der Gottesdienste, in der Gestaltung der Programme, in der Art und Weise der Evangelisation. Wenn es auf den Menschen ankommt, dann musst du dein ganzes Handeln darauf ausrichten. Wenn es aber nur auf Gott ankommt, dann hat es Auswirkungen auf die Predigt, auf den Gottesdienst, auf die Lieder, auf die Veranstaltung, auf die Evangelisation, auf die Art und Weise, wie man Glauben lebt. Es hat Auswirkungen. Und wenn ich oft höre, dass man sagt, guck mal, Willi, das hat man dort so gemacht, das hat man das gesagt, man hat das so eine Veranstaltung gesagt, dann sage ich, warum beschwerst du dich? Das ist nur die logische Konsequenz. Man fällt aber aus den Wolken. Muss man nicht. Wenn man diese Theologie hat, wenn man dieses Heilsverständnis hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn man das macht. Das ist nur die logische Konsequenz. Hat man eine arminianische Sicht der Rettung, dann musst du den Menschen bearbeiten, bis er endlich einknickt. Dann musst du jedes Mittel aufwenden und dann ist jedes Mittel recht, dass er bricht unter dem Druck. bis in die Methodik hinein. Ein weiterer Grund, warum diese Theologie so eine Weitverbreitung unter den Kindern Gottes hat, liegt darin, weil man Angst hat, dass Heilsgewissheit Tür und Tor öffnet wird für Nachlässigkeit, für Gleichgültigkeit, für Sündhaftigkeit. Man sagt, wenn du sagst, jemand ist heils, das Heils ist gesichert dir in Jesus Christus, und wenn jemand zu dieser Gewissheit kommt und sagt, dann kann das dazu führen, man hat, ja, dann wird er ja sündigen, weil er kann ja sagen, ich bin ja sicher, dann lass mich sündigen. Kein Problem. Bin ja eh gerettet, Willi. Ist doch egal. Es gibt solche, die die Gnade missbrauchen. Es gibt solche, die diese Wahrheit nicht verstanden haben und für ihren Fleisch gebrauchen, ohne Zweifel. Aber nur, dass welche die Wahrheit so missbrauchen, bedeutet nicht, dass sie nicht wahr ist. Oh, wie oft habe ich diesen Kampf kämpfen müssen. Gemeinden haben diese kostbare Perle verworfen, weil sie gesagt haben, jemand kam und hat sich darauf berufen und hat in Sünde gelebt. Das kann nicht die Wahrheit sein. Das ist ein weiterer Grund, warum das so ist. Für heute will ich mit diesem letzten Gedanken schließen und euch sagen, was wir in der nächsten Bibelstunde machen. Wir nähern uns diesen Versen. Ich nehme euch da hinein, Schritt für Schritt. Diese Art des Verständnisses, der Erlösung, des Heils, oder ich sage es, es gibt zwei Grundlagen der Rettung, symbolisiert und aufgezeigt auf der Grundlage zwei Bündnisse. Wir haben letzten Sonntag, wir haben über den neuen Bund uns etwas Gedanken gemacht. Was ist das Merkmal des neuen Bundes und was ist das Merkmal des alten Bundes? Ich hoffe, ich bemühe mich nicht zu arg, wenn ich nur so viel wiederhole, dass ein Bund das Verhältnis zwischen zwei Parteien definiert. Und was ist die Grundlage für das Verhältnis nach dem ersten Bund? Beide Parteien müssten sich verpflichten, diesen Bund zu halten. Auf dieser Verpflichtung wird dieser Bund entweder funktionieren oder nicht, richtig? Das heißt, das Volk muss sagen, ja, ich will und ich will meinen Beitrag leisten und ich will die Sünde lassen und ich will und ich will und ich muss und ich muss. Und Gott sagt, dann hast du diesen Katalog, tu das, dann bekommst du Segen. Und Gott sagt, und dann, ich trage meinen Teil dazu bei. Der erste Bund ist daran geknüpft, dass beide verantwortlich sind für den Segen. Versteht ihr das? Das ist Gesetz. Das ist erster Bund. Der Mensch muss dazu beitragen, damit man die Gnade Gottes erfährt, damit man das Erbe bekommt, damit man Segen und nicht Fluch empfängt. Und jetzt ganz ehrlich, wer kann unter dem Gesetz jemals sicher sein, er kriegt's hin? Niemand, oder? Versteht ihr, warum die Verkündigung des Gesetzes niemals Heilsgewissheit hervorbringen kann? Wenn man sagt, du sagst das nicht, du darfst das nicht, stattdessen das. Man sagt, ja, ich will. Aber jeder weiß, aber ich krieg's nicht hin. Wie kann Friede ins Herz kommen? Was ist das Kennzeichen des neuen Bundes? Es gibt nur einen, der sich verpflichtet hat, dass dieser Bund funktioniert und diese Beziehung nicht in die Brüche geht. Nämlich Gott selbst. Er sagt nicht, ich erwarte nicht von dir, du musst das tun, dann funktioniert. Es ist ein einseitiger Bund. Das Evangelium, der neue Bund, ist ein einseitiger Bund. Gott verpflichtet sich selbst dafür. Wenn aber Gott allein das Versprechen gibt, dass er dieser Bund besteht und garantiert ist, gibt es eine Möglichkeit der Heilsgewissheit? Absolut. Versteht ihr, auf welcher Grundlage nur Heilsgewissheit sein kann? Wenn man erkennt, dass nur Gott sich dazu verpflichtet, dich zu bewahren, bis ans Schluss zu bringen. Jede Verkündigung, die auf dem Gesetz basiert, kann keine Heilssicherheit bringen. Und jede Verkündigung, die keine Heilssicherheit verkündigen kann, kann keine Heilsgewissheit schaffen. Andersrum ausgedrückt. Wenn Menschen, und das ist der erste Gedanke für heute, wenn Menschen
obwohl sie Kinder Gottes sind. Nicht andersrum. Wenn Menschen keine Heilsgewissheit erleben, dann fehlt ihnen Heilssicherheit. Und sie haben deswegen keine Heilssicherheit, weil man sie ihnen nicht lehrt. Wie sollen wir Gott anrufen, wenn aber uns niemand sagt, wir sollen ihn anrufen? Wenn sie aber nicht glauben, wie sollen sie ihn anrufen? Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort. Wenn wir das nicht verkündigen, wenn wir den neuen Bund nicht predigen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Menschen keine Ruhe finden von ihren Werken. Dass sie keine Ruhe finden von ihren Werken. Sie werden immer noch in ihren Werken sich abmühen. In der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch schon, ich freue mich drauf jetzt schon, möchte ich euch erstmal grundsätzlich, ich habe mir aus der Fülle der Seelsorgearbeit 7 Gründe aufgeschrieben, warum Christen, also Kinder Gottes, keine Heilsgewissheit haben. Ich möchte nicht über die reden, erstmal, die überhaupt keine Kinder Gottes sind, sondern ich möchte euch aufzeigen, wie kann es sein, dass, obwohl sie Christen sind, an Jesus Christus glauben, wie kann es sein, dass die keine Heilsgewissheit haben? Und ich habe 7 Punkte mir aufgeschrieben. Die möchte ich euch erläutern. Die werden uns somit gedanklich in die Verse 5-11 hineinnehmen. Und wenn wir die dann durcharbeiten, hoffe ich, werdet ihr sie darin wiederfinden. Die Verse 5-11 werden uns zeigen, wie kommt man zur Heilsgewissheit? Wie kommt man, nachdem man die Heilssicherheit erkannt hat oder gelesen hat und offenbart bekommen hat, wie kann man das zur Heilsgewissheit umwandeln, wenn ich das so sage? Oder wie wird diese Heilssicherheit zu einer Heilsgewissheit? Das ist besser. Und weißt du was? Da bist du mitgefragt. Da wirst du hineingenommen. Da wirst du in die Pflicht hineingenommen. Und weil viele, die sich da nicht in die Pflicht nehmen, oder man es auch gar nicht sagt, was es an ihnen liegt, haben sie keine, obwohl sie halt sicher sind. So, das ist ein spannender Vers. Also 7 Punkte, warum es Heilsgewissheit bei so vielen mangelt. Und dann durch den Petrusbrief die Verse 5-11 in gewisser Weise eine Anleitung, wie man Heilsgewissheit bekommt. So, ich hoffe, ihr kommt. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, offenbare du dich durch dein Wort jedem, groß und klein, und nicht so eine besondere Offenbarung, nur besonderen Menschen. Du hast versprochen, dass du deinen Geist ausgießen wirst auf groß und klein. Und mit groß und klein werden diese Gewissheit erlangen. Werden die den Trost im Herzen empfangen. Werden den Frieden im Herzen spüren. Und werden sicher sein in dir. Möge diese Reihe und diese Bibelstunde dazu beitragen, Herr Jesus Christus, dass unsere Freude vollkommen wird.